50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
Und schon wieder ist eine Woche vergangen. Wir gehen dem Ende dieses Formats entgegen. Schwarz-gelbe Geschichten auch heute wieder mit einer tollen, gehe ich mal schwer von aus, oder Olli Müller?
Ja, ich hoffe.
Aber warte noch. Ich habe noch gar keine Ahnung, worüber wir heute sprechen werden. Weil ich habe mir überlegt, jemand wie du, der hat so viele Geschichten und Anekdoten zu erzählen. Da lasse ich dir einfach die Bühne und sag, los geht's und du erzählst einfach ein bisschen was. Ist das so einfach bei dir? Das sagen ja viele tatsächlich.
Ja, soll ich dich befragen oder
wie? Nein, um Gottes Willen. Ich bitte drum. Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das möchte ich nicht.
Ach ja, okay. Also ich kann mir selber aussuchen, worüber ich rede. Ja, es in der Tat sind ein paar Geschichten, die ich so abgespeichert habe in meinem Kopf. Ein paar auch, ja, will nicht pathetisch werden, auch in meinem Herzen ein paar Geschichten, die mir auch persönlich sehr nahe gegangen sind, die ich in diesem sehr schönen, sehr stimmungsvollen Stadion erlebt habe. Ich werde oft gefragt, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Spiele ich da schon live gesehen habe in diesem Stadion. Ich werde immer oft gefragt, was ist eigentlich so das geilste Spiel, das du jemals erlebt hast. Und da habe ich eine relativ klare Meinung dazu.
Moment, da hake ich kurz ein, bevor du das nämlich erzählst. Viele werden dich kennen, aber nicht jeder wird dich kennen. Du bist dort als Journalist unterwegs, das sollten wir vielleicht kurz dazu erzählen.
Ja genau, ich bin dort als Journalist unterwegs, mittlerweile muss man leider sagen, seit Jahrzehnten schon, dann kann man ein paar Rückschlüsse auf mein Alter ziehen, in verschiedenster Form. Ich habe angefangen, ich habe für den Reviersport geschrieben, ich habe dann viele Jahre hier in Dortmund für Radio 91.2 gearbeitet und hatte die große Freude, die Spiele von Borussia Dortmund, das fing so an in den frühen 90er Jahren, live, der Sender hieß damals Radio 91.2, Antenne für Dortmund, aber im Prinzip war es der gleiche Sender, die live zu übertragen. Und das war natürlich diese tolle Zeit von Borussia Dortmund unter einem Trainer namens Ottmar Hitzfeld, wo der BVB dann ja auch zweimal deutscher Meister geworden ist, wo man die Champions League gewonnen hatte. Und das war eine wirklich sehr, sehr tolle Zeit. Später dann habe ich auch Fernsehen gemacht, mache es immer noch, arbeite unter anderem auch für Sport 1, bin dann da auch oft als Reporter im Einsatz gewesen, nicht nur in Dortmund, aber eben auch in Dortmund. Habe mich nie gewehrt, wenn ich dahin musste und dahin muss. Bin immer gerne dahin gegangen. Ja, und auch als Printjournalist. Ich schreibe für die Welt schon relativ lange. Also mich zieht es irgendwie immer wieder dahin, in verschiedenen Lebenslagen.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, ein besonderes Stadion, ein stimmungsvolles Stadion. Und du wolltest direkt loslegen mit der ersten Geschichte. Und da bin ich dir einfach reingegriffen. Ich entschuldige mich an der Stelle und gebe dir nochmal den Freifahrtschein. Bitte
sehr. Danke, du hast es doch gesagt, ich hätte den Freifahrtschein. Ja, dann will ich ihn noch haben. Nein, also das geilste Spiel, was ich da erlebt habe, war Borussia Dortmund gegen Deportivo La Coruña. Ja.
In einem Wettbewerb, da geht mir aber auch das Herz auf.
Ja, in einem Wettbewerb namens UEFA-Pokal, ein Spiel, was irre Wendungen genommen hat, wo der BVB sich dann doch noch in die Verlängerung hat kämpfen können und wo man dann trotzdem das Gefühl hatte, es sei eigentlich alles schon vorbei und dann gab es eine nochmals irre Wendung und da waren bereits sehr, sehr viele BVB-Fans auf dem Weg aus dem Stadion heraus. Also das war gefühlt schon, ich würde mal sagen, zu einem Drittel leer, als dann tatsächlich noch das Wunder passierte und Borussia Dortmund dieses Spiel noch drehte. Konnte. Ich habe damals die Radioreportage gemacht und habe einen Satz gesagt, den mir anschließend viele übel genommen haben. Ich habe gesagt, und diejenigen, die hier heute zu früh nach Hause gegangen sind, die werden sich ärgern bis an ihr Lebensende. Und ich habe tatsächlich eine unmittelbare Rückmeldung darauf bekommen von jemandem, der gerade in dem Stau vom Parkplatz C2 stand
ja, aber
und
selber schuld.
Das im Radio gehört hatte. Und er sagte, er hat es mir übel genommen, nicht bis an unser Lebensende. Toi, 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 wir leben beide noch. Aber er hat es mir längere Zeit schon ziemlich übel genommen, diesen Spruch.
Ja, aber ich bin ganz ehrlich, Olli. Also wer bei so einem Spiel, und Dortmund hat ja damals nicht jedes Jahr international gespielt, bei so einem Spiel das Stadion verlässt. Und vielleicht sollte man nochmal kurz erzählen, also Vielleicht erinnere ich mich richtig, denn ich war damals mitten in der Pubertät, habe versucht, alles Schwarz-Gelbe irgendwie aufzusaugen. Es war ja noch nicht so einfach, Anfang der 90er Jahre. Aber Hinspiel in La Coruña 1-0 verloren,
genau.
Rückspiel 1-0 gewonnen und dann ging es in die Verlängerung.
So ist es. Dann ging es in die Verlängerung und dann hat Deportivo La Coruña den... Wenn ich es richtig im Kopf habe, den Ausgleich gemacht und ich kann mich erinnern, haben auf der Pressetribüne gesessen, die war damals noch auf der anderen Seite, die war auf der Westtribüne und so etwa Luftlinie 8-9 Meter von uns hat der Präsident von Deportivo La Coruña bereits ein Interview gegeben, sein Siegerinterview gegeben, toll, eine Runde weiter und so weiter und so fort. Ja, und dann passiert es halt, diese irre Wendung dann nochmal kurz vor Schluss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat ja logischerweise zwei Treffer für Borussia Dortmund in diesem Spiel.
Ja, ich meine 116. 118. so.
Genau. Die Minutenzahl bin ich mir nicht mehr so sicher, aber unter anderem Lars Ricken und Kalle Riedle, das waren die Torschützen, das weiß ich noch.
Es war wirklich ein spektakuläres Spiel und in einer der letzten Ausgaben waren Günter Kotowski und Norbert Dickel zusammen hier zu Gast und da habe ich immer wieder betont und mich da auch mehrfach wiederholt, aber ich empfinde es so als jemand, der 1980 geboren ist, dass dieses Pokalfinale 1989 ganz, ganz viel verändert hat, dass so ein Mythos entstanden rund um dieses Spiel damals in Berlin. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich finde auch dieses La Coruña-Spiel, obwohl man damit keinen Titel gewonnen hat, hat einen unfassbar hohen Stellenwert.
Das stimmt in der Tat, weil in diesem Spiel hat man gespürt, also die Kraft, die so ein volles Stadion entfalten kann. Also, und man hat auch gemerkt, dass bei Borussia Dortmund was geht, dass sich in der Mannschaft, wie gesagt, Trainer war Ottmar Hitzfeld, die entscheidende Veränderung, die er herbeigeführt hat, fand ich, ist ja in seiner ersten Saison überraschend, muss man sagen, nach dem Saisonverlauf, dem BVB hatte niemand auf der Rechnung tatsächlich Vizemeister geworden. Man durfte mehr als nur an der Meisterschaft schnuppern, obwohl man alles andere als ein Favorit auf die Meisterschaft war. Und danach ist es ihm gelungen, wirklich sowas wie so eine Siegermentalität in die Mannschaft zu bringen. Das hat es vorher, glaube ich, so nicht gegeben. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses, ja, jahrzehntelang hat uns das natürlich als Fußballfreunde aus dem Ruhrgebiet nicht so erbaut, aber dieses Mir San Mir, was die Bayern hatten, so nach dem Motto, wir glauben noch dran, es geht noch was. Und dieses Gefühl hat Ottmar Hitzfeld irgendwie in die Mannschaft des BVB gebracht. Aber das Pokalfinale 1989, ich war nicht in Berlin dabei, hab das aber schon intensiv verfolgt, war damals auch schon ein wirklich ganz, ganz junger Sportjournalist. Und da sagen unglaublich viele, sowohl Spieler, die dabei gewesen sind, als auch Journalisten, die damals im Berliner Olympiastadion waren, dass das sowas wie ja so eine Art Initialzündung war. Dass man durch diesen Titelgewinn so ein bisschen gespürt hat, ey, hier ist viel, viel mehr möglich mit diesem Verein, mit diesem begeisterungsfähigen Umfeld. Es war dann, glaube ich, auch nach dem Pokalfinale zum ersten Mal so, dass es das, woran wir uns dann ja in den 90er nach den Meisterschaften, Champions League gewinnen, Hitzfeld und dann nochmal in der Ära von Jürgen Klopp fast schon ein bisschen gewöhnt haben. Es gab zum ersten Mal so eine riesig große Feier, wo ganz Dortmund aus allen Nähten platzten mit, was weiß ich, hunderttausenden Menschen auf den Straßen. Und dieses Pokalfinale hat da, glaube ich, eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt, dass wirklich die Menschen hier gemerkt haben, pass auf, es geht viel, viel mehr.
Und ich glaube, in dem Zusammenhang von Stellenwert eines Spiels zu sprechen in der Geschichte eines Vereins, und deswegen hänge ich auch dieses La Coruña-Spiel so hoch, ist, ich glaube, damit ist man auch endgültig zurückgekehrt auf die internationale Bühne. Weil nach dem Pokalsieg 89 hat man natürlich auch im UEFA Cup, beziehungsweise Cup der Cupsieger damals korrekterweise ja noch gespielt. Und dann später im UEFA Cup, wie du ja auch gerade gesagt hast, nach dieser Vizemeisterschaft damals mit diesem späten Tor in Leverkusen und viel zu frühen Abpfiff übrigens damals im Ulrich-Haberland-Stadion, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist interessant, weil mein Schwiegervater weist mich immer wieder darauf hin, dass dieses Spiel doch in Leverkusen deutlich zu früh abgepfiffen worden sei.
Aber hallo, natürlich. Ja? Da können wir nochmal eine eigene Sendung drüber machen, glaube ich. Ja. Aber deswegen hänge ich auch dieses Spiel gegen La Coruña so hoch, weil ich das Gefühl habe, man ist zurückgekehrt auf die internationale Bühne. Man ist dann ins UEFA-Cup-Finale gekommen, hat gegen Juventus zwar keine Chance gehabt, ich glaube einmal 0-3, einmal 1-3 verloren, in Hin- und Rückspiel damals ja noch. Und deswegen war man aber auch wieder für Spieler dann auch interessant. Dann sind ja viele aus Italien zurückgekommen, die damals dort gespielt haben, sind beim BVB gelandet. Unter anderem natürlich ein Matthias Sammer, der in der Saison gegen La Coruña schon wieder in Dortmund gespielt hat, kam zur Winterpause dann nach einem halben Jahr von Inter zurück. Die ganzen Juventus-Spieler, Jürgen Kohler, Andreas Möller, Stefan Reuter.
Total.
So, und ich glaube, dass dieses Spiel gegen La Coruña deswegen so besonders wichtig ist, weil dann ganz viele gesehen haben, man kann mit Borussia Dortmund vielleicht auch Titel gewinnen.
Ja, sie haben ja schon, das war die Saison 92, 93, La Coruña war, wenn ich es richtig im Kopf habe, 93, 94, also 92, 93 hat es der BVB ja tatsächlich bis ins UEFA-Pokalfinale geschafft.
Dann gegen Juventus.
Dann gegen Juventus, das war eine Nummer zu groß. Der BVB hatte auch extreme Personalprobleme vor dem Spiel, aber da hat man schon gemerkt, wow, diese Besonderheit von internationalen Spielen, Flutlichtspielen abends, ich glaube, da sind die Fans auf den Geschmack gekommen. Wobei in der Saison war eigentlich das Spiel, was die meiste Dramatik ausgestrahlt hat, war dieses Halbfinal-Rückspiel damals auswärts, Agé, Auxerre, Elfmeterschießen. Das war auch so ein Gänsehautmoment. Aber wie gesagt, das war nicht im Westfalenstadion, das war dann auswärts. Aber da hat, wie gesagt, die Mannschaft, die Spieler haben gemerkt, hier geht was für uns, und vor allen Dingen die Fans sind wirklich auf den Geschmack gekommen, was diese Europapokalspiele angeht. Das waren wirklich tolle Erlebnisse und es waren auch sehr, sehr viele.
Du darfst gerne das nächste nennen. Vielleicht kann ich mich auch ein bisschen dran erinnern, wie an das La Coruña-Spiel.
Ja, also machen wir es mal chronologisch weiter, was natürlich... Also was für mich ein großartiges Erlebnis war, war dann die Meisterschaft 1995, die erste Meisterschaft der Hitzfeld-Ära, und ich war auch im Stadion, ich habe wieder die Live-Reportage fürs Radio gemacht, es ging gegen den Hamburger Sportverein. Und es war gar nicht mal so sehr das Spiel, da hat der BVB schon relativ früh die Weichen auf Sieg gestellt, weiß ich noch, unter anderem Freistoßtor von Andi Möller. Und was mir, wenn ich drüber erzähle, auch so ein bisschen Gänsehaut eigentlich jedes Mal macht, das war dann so die Schlussphase, wo man merkte, ja, die Schale... Ich habe damals gesagt, die Schale kommt heim, weil es war die erste Meisterschaft für Borussia Dortmund nach 32 Jahren. Also man muss sich mal überlegen, in der Zwischenzeit da alles passiert ist, gesellschaftlich, politisch. Die Bundesliga war ja noch nicht mal gegründet worden, als der BVB die letzte Meisterschaft vor diesem Titelgewinn 1995 eingefahren hat. Und als man dann merkte, es wird jetzt was, wurde die Anspannung immer größer. Ich bin dann auch sehr emotional geworden, als ich dann so die letzten Minuten geschildert habe. Und in dem Augenblick, wo das Ding vorbei war, wo das Spiel aus war und wo klar war, dass Borussia Dortmund es tatsächlich geschafft hat, dann brachen alle Dämme. Also sowohl emotional als auch tatsächlich, die Zuschauer kamen rüber, es gab einen Platzsturm, und ich hab noch nie so viele erwachsene Menschen auf einem Haufen gesehen, die mehr oder weniger alle Tränen in den Augen hatten. Also das war etwas wirklich Außergewöhnliches. Also es unvergessliches Ergebnis. Muss immer vorsichtig sein. Gibt mehrere unvergessliche Ergebnisse, aber das war wirklich was ganz Großes.
Ich bin damals, ich glaube, das habe ich hier in dem Format auch schon erzählt, mit dem Zug aus meiner Heimatstadt Leverkusen sage ich schon, von Solingen, nicht nach Leverkusen gefahren. Da bin ich auch oft hingefahren, weil es halt sehr nah war aus Solingen. Aber bin ich aus Solingen nach Dortmund mit dem Zug gefahren, und als ich ausgestiegen bin am Bahnhof, Klassiker bei mir, ich war natürlich zu spät, aber da kamen mir die ersten Leute schon entgegen. Bayern München hat ja parallel dann gegen Werder Bremen zu Hause gespielt an diesem letzten Spieltag und musste gewinnen, damit Borussia Dortmund Meister wird, haben 3-1 gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
So. Alexander Zickler.
Und dann kamen mir die ersten Leute schon entgegen und sagten irgendwie, ja, Bayern führt schon. So, und das war natürlich das Wichtigste, dass die auf jeden Fall ihr Spiel gewinnen würden. Das ist ja heute auch kurios, wenn man denkt, man braucht Schützenhilfe von Bayern München, kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen. Und ich war auf dem Friedensplatz, und die Bilder, die ich noch in Erinnerung habe, ganz extrem von diesem Spiel sind, und es war ja eigentlich im Mai, also von daher müsste man denken, gutes Wetter, wie trotzdem Ottmar Hitzfeld nach dem Spiel in seinem Trenchcoat auf dem Platz steht. Und ich glaube, in sich völlig aufgelöst war und eigentlich am liebsten nur Ruhe hätte haben wollen, ja, und die einfach nicht bekommen konnte.
Nein, das ging nicht. Von dem Augenblick an war es mit der Ruhe vorbei. Es war einer dieser Tage, da hast du, also ich, von morgens bis abends gearbeitet. Ich weiß noch, früh morgens kam sogar ein sehr geschätzter Kollege von mir, Klaus Fiedler, der hat so ein Ganztagesfeature über diesen Tag der Entscheidung gedreht und dem fehlte jetzt noch irgendwas, um seine Reportage, das ist echt ein nettes Filmfeature, zu beginnen und hat mich dann tatsächlich überredet. Er fängt an, also wie ich, der ich ja als Radioreporter bei diesem Spiel fungiere, quasi morgens aufstehe und frühstücke, weil das kriegtest du natürlich nicht von den BVB-Spielern. Und dann habe ich gesagt, ich komme her. Das ist mir ein klein bisschen peinlich, wenn ich die Bilder heute sehe. Es gibt doch so einen YouTube-Schnitzel, da sieht man mich, wie ich irgendwie so einen Morgenmantel anhabe und mir mit meiner alten Kaffeemaschine einen Kaffee koche. Naja, und dann hast dich halt vorbereitet auf das Spiel und bist dann irgendwann ins Stadion gefahren und die eigentliche Arbeit fing dann ja tatsächlich erst nach dem Schlusspfiff an. Also dann ging es darum, diese Siegesfeiern irgendwie zu covern. Wir hatten einen Übertragungswagen auf dem Friedensplatz, der Kollege Matthias Schärf stand da, der hat sich dann Wolf moderiert. Da gab es ja, glaube ich, auch dann so eine Großbildleinwandübertragung. Dann fand das offizielle Siegerbankett dann statt im Goldsaal der Westfalenhalle. Und auch da gibt es so ein paar Dinge, die mir haften geblieben sind. Da saß dann beispielsweise, also man muss sich vorstellen, Meisterschaft nach 32 Jahren zum ersten Mal für den BVB. Alles total emotional, alles feierte, alles war gelöst. Und da gab es aber einen Tisch dann und da saß dann Ottmar Hitzfeld und da saß Matthias Sammer. Und Matthias Sammer hat auf Ottmar Hitzfeld eingeredet, nonstop. Und das sah jetzt für mich auch nicht so aus, als ob da irgendwie die beiden jetzt besonders emotional über diesen tollen Erfolg geredet haben, sondern Matthias Sammer hat Ottmar Hitzfeld tatsächlich mit Verbesserungsvorschlägen genervt, was sich ändern müsste in der kommenden Saison, um diesen Erfolg zu zementieren, was auch personell in der Mannschaft geändert werden müsste. Und Hitzfeld tat mir da so ein bisschen leid, dass er in dem Augenblick sich das alles anhören müsste. Ich habe mal Jahre später mit Matthias Sammer drüber gesprochen, er sagte, ja, ich erinnere mich, er wirkte so ein bisschen peinlich berührt, sagte, das tat mir auch leid. Er hätte sich dafür auch mal bei Ottmar Hitzfeld später entschuldigt.
Ist deswegen interessant, weil wir natürlich Matthias Sammer auch heute noch kennen als jemanden, der immer den Finger kritisch in die Wunde legt.
Ja.
Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
Ja, absolut. So war er damals schon. So war er schon als Spieler. Du hast ja gesagt, er kam von Inter Mailand, hatte so ein bisschen das Problem, weil der Transfer kam in der Winterpause, der war so spät erst, glaube ich, dass er dann teilweise bei diesen internationalen Spielen in dieser Saison, wo sie 92, 93, er kam im Januar 92 und konnte dann nicht mehr gemeldet werden für die internationalen Spiele. Also diese glorreichen Europapokalschlachten gegen Auxerre unter anderem, Finale gegen Juventus, durfte er nicht mitmachen. Und er war aber damals schon jemand, der beispielsweise auch immer darauf hingewiesen hat, hier müssen wir noch was besser machen, da müssen wir besser werden. Ich habe mal bei irgendeiner Fahrt im Trainingslager, da lag der Trainingsplatz so ein bisschen außerhalb, war ein Trainingslager in Costa Rica. Ich saß hinten im Bus mit, weil wir Journalisten hätten sonst keine Möglichkeit gehabt, mehr im Mannschaftsbus zurückzukommen zum Hotel. Und dann bekam man die Gespräche der Spieler mit. Und weil es so lange her ist, kann ich das heute auch erzählen. Da sagt so ein Matthias Sammer beispielsweise durch den Bus, ja, wir sollten vielleicht gleich nicht direkt zum Essen gehen, sondern nochmal in den Kraftraum gehen. Also ich persönlich würde das begrüßen und ich glaube, das täte hier auch einigen anderen ganz gut. Also so trat Matthias Sammer in der Mannschaft aus und damit gewinnst du jetzt im Kollegenkreis nicht unbedingt einen Beliebtheitspreis.
Nee, aber Matthias Sammer hat deswegen vielleicht viele Titel gewonnen. Ne? Das ist natürlich auch dann so ein Grund, warum man dann weiß, warum der irgendwann mal Europas Fußballer des Jahres geworden ist. Und wir wissen alle, wenn das Knie gehalten hätte, keine Ahnung, was da noch gekommen wäre.
Also, er war ein großartiger Spieler. Ja. Und ich meine, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, diese Siegermentalität, die du einfach brauchst, um jetzt mehr als nur eine Eintagsfliege zu sein, die ist natürlich in erster Linie reingebracht worden von Ottmar Hitzfeld. Aber ich glaube auch, dass solche Persönlichkeiten wie Matthias Sammer nicht unerheblich dazu beigetragen haben. So unangenehm das vielleicht auch für die Mitspieler oder auch für manch andere Mitarbeiter im Verein dann in der speziellen Situation auch war.
Ich meine mich zu erinnern, er hat damals in der Rückrunde an die 10 Tore geschossen. Also der kam zurück von Inter in die Bundesliga, ja, und hat auch direkt, glaube ich, auch im ersten Spiel, ich meine, es wäre in Bochum oder zu Hause gegen Bochum gewesen, so ein Fernschuss- oder Freistoßtor geschossen und war direkt da und man hat gemerkt, Mensch, da hat Borussia Dortmund vielleicht genau den richtigen verpflichtet, ja, um dann in den nächsten Jahren richtig durchzustarten. Wie hast du eigentlich, weil du das jetzt schon so lange begleitest, auch diese Metamorphose miterlebt? Dieses alte Stadion, ich sag jetzt mal alte Stadion, wo die Ecken frei waren,
ja,
wo es diese alten Flutlichtmasten gab, diese ganz bekannten und markanten und die freien Ecken, wie gesagt, plus kein Oberrang. Und dann nach der ersten Meisterschaft wurde ja der Oberrang dann gebaut. Wie hast du diese Veränderung eigentlich erlebt in dieser Zeit? Weil ich kann mich noch erinnern, dass die Meisterschaft, die dann 96 gewonnen wurde, da wurde die Meisterschale oben im Oberrang überreicht. Genau. Und das war für mich, weil ich auch im Stadion war, in dem Moment gefühlt so unfassbar weit weg. Habe ich gedacht, Mensch, warum sind die denn so weit weg? Warum sind die da oben im Oberrang? Was machen die da?
Die hatten natürlich die Erfahrung mit der Meisterschaft 1995 gemacht, wo es ja diesen Platzsturm gegeben hat und wo also sich dann auf dem Spielfeld unfassbare Szenen abgespielt haben, wie heißt das so schön, wildfremde Menschen sich weinend in den Armen lagen, vor Freude weinend in den Armen lagen, wo ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals einen Kollegen bei Radio 91.2, der versuchte sich durch die Menge zu kämpfen 1995, um irgendwelche Spielerinterviews zu führen, und ich habe gesagt, lass es, du schaffst es eh nicht, und dann kam der tatsächlich durch bis zu Ottmar Hitzfeld und hätte ihn sogar interviewen können. Ich habe sein Mikrofon hochgezogen, aber das Problem war, Thorsten Lange war ein 180-prozentiger BVB-Fan, der fing vor Rührung an zu weinen, und dann konnte Ottmar Hitzfeld die Tränen auch nicht mehr halten und hat das Interview erst gar nicht angefangen. Und 95 hat man dann auch aus sicher, es hätte ja, muss man ja sagen, auch was passieren können. Ist es nicht, Gott sei Dank. Und 1996 hat man deshalb gesagt, okay, dann oben auf diesem Oberrang, das wirkte tatsächlich ein bisschen komisch. Da standen dann, das war so dieser nackte Waschbeton, und dann standen da, damit das jetzt nicht ganz so, sagen wir mal, steril wirkt, das Bild, hat man da, ich weiß nicht, irgendwie so Art Gummibäume rechts und links postiert. Ja, das fand ich auch ein bisschen komisch, ja.
Aber nochmal zu der Frage zurück, wie hast du diese Wandlung dieses Tempels miterlebt damals? Ich meine, das ist ja, müssen wir ganz ehrlich sein, es ist natürlich ein altes Stadion, es wird 50 Jahre alt. Mhm. Aber ich finde, und du bist in deutlich mehr Stadien auch in Europa gewesen, aber ich habe auch das ein oder andere gesehen. Für mich ist es ein Schmuckkästchen einfach, weil es ganz speziell ist, auch mit der Glasfassade außen und ja, mit den Pylonen. Und für mich ist das so ein bisschen so ein magisches Stadion. Davon gibt es nicht unendlich viele.
Nee, aber es ist ganz interessant, wie, sagen wir mal, der Blick auf dieses Stadion und der Zeitgeist sich gewandelt hat. Also das Stadion ist ja gebaut worden anlässlich der WM 1974. Also das war selbst vor meiner aktiven Reporterzeit. Damals war ja im Gespräch, dass das Müngersdorfer Stadion des 1. FC Köln irgendwie ausgebaut werden sollte. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Schalke, Gelsenkirchen, hat das Parkstadion bekommen, was natürlich damals deutlich größer war. Das alte Parkstadion mit so einer Laufbahn drumherum. Und Dortmund hat in einer Art Billigbauweise, nenne ich es mal, dieses Westfalenstadion bekommen. Und damals war der Blick der Leute auf dieses Stadion, wow, aber die Schalke haben das wesentlich größere Stadion bekommen und auch das modernere Stadion. Damals gab es ja diese Mehrzweck-Kampfbahnen, das war ja sozusagen 60er, 70er Jahre das Nonplusultra, und dieses Westfalenstadion wurde fast so ein bisschen belächelt. Tatsächlich war aber genau die Nähe der Tribünen zum Spielfeld, das war der spezielle Reiz. Also schon bei der WM 1974 gab es ein Halbfinale Brasilien gegen Holland, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Das muss atmosphärisch eins der stimmungsvollsten Spiele bei der WM gewesen sein. Und ich war dann tatsächlich zum ersten Mal im Westfalenstadion, habe mir den BVB angeguckt als Fan und es war ein ausverkauftes Haus und ich stand auf der Nordtribüne, die damals ja eine reine Stehplatztribüne war, und ich war von dieser Atmosphäre total begeistert. Als dann die Ecken zugebaut worden sind, wurde das Ganze noch ein bisschen dichter, die Südtribüne dann hochgezogen, also das war ja fast so, kann mich erinnern, der erste Blick auf diese einfach nicht enden wollende Südtribüne war schon sehr, sehr vielversprechend. Es gab aber, glaube ich, so ein bisschen das Problem zu Anfang, dass dadurch, dass auf einmal viel mehr Leute auf der Südtribüne standen, das waren dann ja 25.000 oder 26.000, und dass die sich erst aneinander auch gewöhnen mussten. Also die Tatsache, dass die Südtribüne so gefürchtet ist, wenn dann alle gemeinsam diese 25.000 so einen Schlachtgesang anstimmen, das hat eine gewisse Zeit gedauert, bis man die so auch stimmlich, gesanglich unter einen Hut gebracht hat. Aber ist natürlich gigantisch, was aus dem Ding geworden ist. Hat viel, viel Geld gekostet, den Verein, hat auch letztendlich durch diese Baukosten, die ja, ich glaube, am Ende dreimal so teuer waren, wie es kalkuliert worden ist, dem Verein wirtschaftlich gesehen fast sogar das Genick gebrochen. Aber es ist heute natürlich ein absolutes Asset, ein Markenzeichen von Borussia Dortmund. Also ganz viele Fußballfans aus ganz Europa möchten einmal in diesen Tempel, möchten einmal diese Atmosphäre erleben. Also insofern kann man im Nachhinein sagen, auf lange Sicht hat sich's vielleicht doch gerechnet.
Ja, ich glaube, es hat sich mehr als gerechnet, und wie gesagt, ich habe nicht ganz so viele Spiele gesehen wie du, ja, aber die Spiele, die ich gesehen habe, insbesondere, ich könnte jede Woche zu einem Flutlichtspiel gehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich es einfach, ja, anders finde, die Atmosphäre, wenn du alleine schon zum Stadion gehst, ist nochmal eine ganz andere, es kribbelt bei allen, und ich finde, man merkt auch immer, wenn das in der Luft liegt, wenn man in der Luft liegt, dass ein besonderes Spiel ist, wenn du manchmal dann ein Nachmittagsspiel hast, und natürlich mögen wir alle den Samstag um 15.30 Uhr, aber manchmal gehst du dann zum Stadion und du fühlst ja ein bisschen, wie die Atmosphäre ist, und dann merkst du, heute ist aber irgendwie ein bisschen lasch. Und ich finde diese Flutlichtspiele gerade in diesem Stadion, und das macht es auch so spektakulär, die sind einfach herausragend, und da ist die Atmosphäre eigentlich immer speziell, egal gegen wen du spielst.
Ja, du, also schon von weit weg, also beispielsweise wenn du mit dem Auto anreist, du kommst über die B1 rein, über die Schnettka-Brücke, du siehst schon diesen Lichtschein des Stadions. Das ist etwas für mich, also ich mache es ja viele Jahre, und ich mache es ja viele Jahre auch beruflich, und in jedem Beruf gibt es auch gewisse Abläufe, die sich dann auch wiederholen. Das ist ja ganz klar. Und die Anfahrt zu einem Stadion ist ein Ablauf, der sich wiederholt und der auch nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, wenn du irgendwo im Stau stehst oder wenn du irgendwie mit einem Ordner ein Gespräch hast, du hast vielleicht den falschen Parkschein oder musst dahin oder dahin. Es kann manchmal auch nerven, aber trotzdem, wenn du dich dann mal für einen Moment resettest, guckst auf dieses hell erleuchtete Teil, was so wie so eine Krake über der Stadt sitzt, dann packt es dich einfach. Und dann weißt du, also die Atmosphäre ist schon mal besonders, und vielleicht könnte heute Abend auch was Besonderes passieren.
Als ich dann früher aus Solingen mit dem Auto nach Dortmund gefahren bin, irgendwann, da war die Brücke noch nicht, da hatte die an der Seite noch nicht diesen Sichtschutz. Da konntest du das Stadion noch ganz anders sehen. Das fand ich immer spektakulär, dann da irgendwie aus Richtung Bochum die B1 runterzufahren in Richtung Parkplatz, und man wusste ganz genau, wenn es da hinten leuchtet.
Das ist großartig. Denn ich meine, es gibt so bestimmte Stadien in Deutschland. Mittlerweile ist, ich glaube, das in Dortmund wirklich mit Abstand das so das Stimmungsvollste. Aber es gibt auch so ein paar andere Stadien. Zum Beispiel der Betzenberg in Kaiserslautern, der liegt oben über der Stadt auf so einem Berg. Du kommst ran und du siehst, also wie so eine Festung, so eine erleuchtete Festung. Fährst dann irgendwie oder gehst diese serpentinenartigen Anfahrtsstraßen dann hoch und neben dir laufen die Fans und dann kommst du da oben an und dann weißt du, ja, das ist Fußball. Das ist Fußball, das macht's aus. Also besonders die Stadien, die noch richtig in der Stadt sind, also die jetzt nicht weit draußen in irgendeinem Gewerbegebiet gebaut worden ist, da verliert so dieses Gefühl sich so ein klein wenig. Aber wenn die noch, und das Dortmunder Stadion ist ja, ich sag mal, City nah, liegt nah an der B1, also das ist noch richtig integriert und ich glaube, das macht viel aus.
Hast du noch eine letzte kurze Anekdote?
Boah, eine letzte kurze Anekdote.
Weil kurz wahrscheinlich das Problem ist, ja.
Ja, wie gesagt, gibt schon so ein paar. Also ich habe auch mal ein unfassbar packendes Länderspiel da gesehen. Das war bei der Weltmeisterschaft 2006, als Deutschland da gespielt hat gegen Polen. Und da gab es ja diesen auch nur. Länderspiele ist immer ein bisschen problematisch von der Atmosphäre, häufig, weil da wird relativ viel mit Ehrenkarten gearbeitet, so für die besten, was weiß ich, Mercedes oder mittlerweile ist VW ja DFB-Sponsor, Verkaufsleiter. Die FIFA selbst hat auch relativ viel Funktionäre, die jetzt auch nicht unbedingt für die allerbeste Stimmung sorgen, aber bei diesem Spiel, die Nordtribüne war voll mit polnischen Anhängern, die Südtribüne voll mit den deutschen Anhängern und dann kommt es zu diesem unglaublichen Sololauf eines jungen Mannes namens David Odonkor über die rechte Seite, scharfe Hereingabe und das Tor von Oliver Neville. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch die Initialzündung war. Damit war ja klar, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft, die nicht unbedingt favorisiert war, die Vorrunde überstehen wird. Und durch diesen Treffer, durch diesen Sieg gegen Polen. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen diese Initialzündung für das, was dann später so als Sommermärchen in die deutsche Fußballgeschichte eingegangen ist. Das ist eine Geschichte, die mir auch immer noch in Erinnerung bleibt.
Ja, und ich kann mich auch noch dann an die Szene erinnern, wie hinterher nach diesem Tor Michael Ballack quasi auf dem Rücken von Oliver Neville jubelt in Richtung Tribüne mit der hoch erhobenen Faust.
Ja.
War natürlich auch ein Treffer, kurz vor Ende der Nachspielzeit, ja, langer Ball von Bernd Schneider auf Odonkor, wie du das gerade auch geschildert hast, Flanke in die Mitte und ein ganzes Stadion explodiert und das ist halt das Schöne an diesem Stadion, dass
total,
es eben
das
so eine, ja,
dann,
dass es eine Stimmung kreieren kann, wie das vielleicht sonst nur in Deutschland der Betzenberg tatsächlich kann, ja,
ja,
weil er sehr speziell auch ist von der Architektur her, auch
genau,
sehr, sehr eng und du hast es ja gerade eben auch erzählt, wie der dann auch in der Stadt noch so eine spezielle Position hat. Ja, guck mal, die halbe Stunde ist schon um.
Das siehst du.
Ja, ging relativ schnell. Am Anfang habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, worüber wir heute sprechen. Aber so geht's.
Wir finden ja immer was. Ich meine, das ist ja das Schöne. Dieses Stadion liefert unglaublich viele Geschichten irgendwie. Ich will vielleicht noch eine kleine witzige Anekdote. Hat jetzt nichts mit dem Fußballspiel zu tun. Der BVB hatte mal einen uruguayischen Spieler namens Ruben Sosa. Er hatte allerdings massive Knieprobleme. Ich habe den an anderer Stelle auch mal erwähnt, weil er war bekannt für seinen Kanarienvogel Pipo. Aber in der Spätphase seiner Zeit bei Borussia Dortmund kam er wegen seiner Knieprobleme auch nicht mehr zum Einsatz, saß nicht mehr im Kader, ist aber trotzdem immer gerne ins Stadion gekommen und damals gab es noch so Pressetelefone. Also jeder Journalist hatte ein klassisches Festnetztelefon, Wählscheibe zwar nicht mehr, aber so ein Tipptelefon auf seinem Platz stehen und Ruben Sosa kam an und ging dann zu einem Kollegen und lächelte immer, verstand kein Wort Deutsch, aber gab ihm zu verstehen, er würde gerne mal ein Telefongespräch führen, ob das möglich wäre. Der Kollege schob ihm dieses Telefon rüber und dann hat Ruben Sosa den Hörer abgenommen und fing an, eine endlose Nummer einzutippen.
Oh, es wurde nicht das günstigste Gespräch.
Nein, und dann wartete er und sagte, Papa! Und parlierte dann auf Spanisch. Er hat den Montevideo angerufen und der Kollege, also kriegte Schweißausbrüche, weil auch, sagen wir mal, Die Telefonie war damals deutlich teurer als heute.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber sieht man mal, er ist nicht nur bekannt wegen seines famosen linken Fußes und dem Tor, was er damals, glaube ich, gegen Bayern München geschossen hat. Dieses sensationelle Tor in den Winkel oben links und seines Kanarienvogels, sondern auch, weil er gerne mal nach Hause telefoniert hat.
Das stimmt.
Olli, herzlichen Dank.
Gerne.
Eine sehr kurzweilige Ausgabe, glaube ich, heute. Und wenn ihr die nächste sehen wollt, könnt ihr natürlich nächste Woche wieder reinschauen bei YouTube, montags ab 10 Uhr, wie immer. Und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt dieses Mal. Bis nächste Woche. Ciao.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.